ARD.
Der FCK war immer stark, wenn sie zusammengerückt sind, zusammengehalten haben. Und deswegen bin ich auch überzeugt, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass wir auch die Saison für uns so gestalten und einen sicheren Platz dann auch in der Liga erreichen werden. Wir sind ja immer am Markt und am Ohr und kriegen ja auch viele Tendenzen mit und werden jetzt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Also du musst das Handy immer anhaben, der Akku muss voll sein, dass du dann auch bis zum letzten Tag auch alles abwickeln könntest, wenn du es wolltest.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
So, da sind wir wieder, nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Zunächst einmal ein frohes neues Jahr 2024. Da wünscht man sich in aller Regel viel Gesundheit im privaten Bereich und viel Erfolg im beruflichen. Sebastian Zobel, wenn ihr auf den wartet, der ist leider heute verhindert, denn das Sturmtief Annelie hat uns einen kleinen Strich durch unsere ursprüngliche Planung gemacht. Wir freuen uns aber trotzdem, dass uns der Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern zur Verfügung steht vor dem Rückrundenstart beim FC St. Pauli. Herzlich willkommen, Thomas Hengen. Hallo.
Ja, hallo zusammen in die Runde und auch ein frohes neues Jahr von mir und hoffentlich viel Gesundheit und Erfolg.
Vielen Dank. Thomas ist in der Geschäftsstelle bei dem Chaos, was hier rund um Kaiserslautern, aber nicht nur da herrscht, was das Wetter angeht. Ich habe es gesagt, Sturmtief Annelie hat für einigen Chaos gesorgt. Chaos ist ein gutes Stichwort, das wollen wir natürlich nicht haben auf dem Betzenberg. Ich habe gesagt, ein frohes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr. Thomas, wie optimistisch bist du denn, dass es beruflich für dich und auch für den 1. FC Kaiserslautern, was das Sportliche angeht, eine erfolgreiche Rückrunde wird?
Ja, wir sind optimistisch. Wir sind auch gut vorbereitet. Wir haben eine ordentliche Vorbereitung jetzt absolviert, auch wenn sie relativ knapp war durch die Euro im Sommer. Waren auch richtig glücklich, dass wir durch die Wintertrainingslager jetzt so gekommen sind, dass wir nur kleinere Blessuren hatten und keine schweren Verletzungen wie in der Vergangenheit, das ist ja auch sehr wichtig. Es war ein hartes Trainingslager, war jetzt auch sehr intensiv für die Jungs und da ging es erstmal um sich Grundlagen zu holen, Automatismen einzuspielen, die neuen Spieler zu integrieren und die Analyse aus der Vorrunde dann abzuschließen und mit neuen Akkus dann in die Rückrunde zu starten, den David Knüppel hat. Und von Anfang an haben wir dann auch gleich schwere Spiele, aber das ist selbstredend in der zweiten Liga. Ich glaube, da gibt es keine leichten Spiele.
Es war viel die Rede von Runderneuerung. Der Trainer ist neu gekommen, kurz vor Weihnachten, Dimitrios Gramotzis. Dann sind jetzt bislang 5 Neuzugänge zu verzeichnen bei 2 Abgängen. Terence Boyd, Lex Tiger-Lobinger, kommen wir später noch drauf. Wir wollen mal den Trainer hören, wie er denn die Gemengelage sieht jetzt vor dieser Rückrunde. Er hat sich bei der Pressekonferenz vor dem St. Pauli-Spiel geäußert.
Sehr gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit gehabt, natürlich in dieser Vorbereitung mit der Mannschaft auch im Trainingslager einfach mal zusammen zu sein, mal eine Woche wirklich auch Gespräche zu führen, als Gruppe mal was zu machen. Und ich glaube, das war sehr, sehr positiv. Die Jungs haben auch die Inhalte, die wir mit ihnen trainiert haben, sehr gut aufgesaugt. Und ich denke, wir haben jetzt in dieser Zeit auch eine gute Mischung gehabt zwischen wirklich sehr konzentrierter und intensiver Arbeit, aber auch zusammen sein, ein bisschen Spaß haben, besser kennenlernen. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass das auch weiter auch sich verbessert in der nächsten Zeit.
Du warst dabei in Belek in der Türkei beim Trainingslager. Du bist auch bei den Trainingseinheiten dabei. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Bist du mit dem Trainer d'accord?
Ja, also natürlich ist die Lage anders als letzte Saison, weil als letzte Saison waren wir ja 4. oder 5. im Winter und jetzt sind wir auf Platz 15. Ich glaube, das hat ja jetzt nichts mit den reinen Transferaktivitäten zu tun, sondern mit der sportlichen Lage. Und die ist prekär, aber auch nicht aussichtslos, das wissen wir. Und deswegen durften wir uns auch nicht in die Tasche legen, sondern haben eine knallharte Analyse auch machen müssen und haben auch dann, wie der Dimi gesagt hat, auch das ein oder andere Gespräch dann im Trainingslager geführt, wo man sich den Spiegel halt vor die Nase hält, sowohl wir als auch die Spieler, um zu sagen, wo haben wir noch Luft nach oben oder geht es überhaupt noch besser oder ist der andere Platz vor mir? Und deswegen da nochmal ganz klar auf diese sogenannte dominöse Streichliste einzugehen. Es gibt nur eine Leistungsliste oder eine Spielzeitliste. Ne? Der eine Spieler hat halt im Moment wenig Spielzeit bis gar keine. In der Vorrunde hatten wir das auch so. Und ich habe auch in der Vorrunde jetzt nicht nur Harmonie bei uns gesehen, denn wir sind nach der Vorrunde auf Platz 15 reingekommen in die Pause. Und da gilt es halt dran zu arbeiten. Schöner ist es, wenn du Harmonie hast, wenn es schöner ist. Aber es muss halt auch mal krachen. Und man muss sich halt auch mal die Meinung sagen, das haben wir gemacht. Und alle Jungs ziehen jetzt mit, die da sind. Und ich denke schon, jeder weiß, um was es geht. Und dann gibt es halt die Situation, dass der eine oder andere weniger Spielzeit haben wird. Das ist normal, selbstredend in einem größeren Kader. Wir haben jetzt auch keinen XXL-Kader, wie ich immer zu lesen habe, sondern wir haben 30 Mann im Kader. Das haben andere Vereine auch. Es gibt auch welche mit 31. Aber ich weise nochmal darauf hin, das Transferfenster schließt am 1.2. und im ein oder anderen Land sogar erst am 6. oder am 9. im Ausland. Also es wird noch Bewegung reinkommen. Das denke ich mal, vermute ich mal, weil das wäre das erste Mal, dass jetzt keine Bewegung mehr bis zum 1.2. Passieren würde. Denn wir sind noch relativ früh dran. Das war bewusst so für uns, dass wir sagen, wir haben eine kurze Vorbereitung. Wir wollen schnellstmöglich, so früh wie möglich alle Jungs zusammen haben, dass die auch schnell sich an die Automatismen gewöhnen können und sich auch untereinander besser kennenlernen können.
Ich möchte mal eine der vielen Fragen in diesem Zusammenhang an dich weiterleiten. Die kommt von Alex from Galax. Der fragt, warum wird in der aktuellen kritischen Tabellensituation ein Kaderumbruch vorangetrieben und wie soll aus der Mannschaft ein Kollektiv werden, wobei vielen Spielern noch nicht einmal klar ist, wie lange sie noch beim FCK spielen werden, auslaufende Verträge und Leihspieler und so weiter, meint er damit.
Also das haben andere Vereine auch, aber ist geiler Name schon mal, Alex aus Galax oder?
Alex from Galax. Cool,
Alex from Galax, das ist ja nichts Neues, das gab es zu meiner Zeit, das gibt es bei anderen Vereinen, dass Vereine auslaufende Verträge haben. Ich glaube, bei Pauli ist jetzt der Trainer, der einen auslaufenden Vertrag hat, wo es da auch thematisiert wird. Aber das macht ja die Außenwelt, ne? Das macht ja nicht die Innenwelt. Also du hast ja auch einen Vertrag, wenn ich jetzt die Streichliste oder höre, dann müssten die ja quasi ab jetzt kein Geld mehr kriegen. Aber die haben ja einen Vertrag bis 30.06. und so lange bist du bei deinem Arbeitgeber unter Vertrag. Was danach kommt, das wissen wir ja auch alle. Im Fußball im halben Jahr, das ist ja fast eine Ewigkeit. Und da ist also nichts außer der Reihe, wie sich eine Mannschaft homogen oder nicht homogen. Wie gesagt, die sogenannte Homogenität, die hat uns jetzt auch nicht davor bewahrt, in der Vorrunde mit dem eingespielten oder dem sogenannten Aufstiegskader. Für mich ist das der FCK. Also das ist die Mannschaft des FCK, nicht mal die alte oder die neue oder die junge oder die was weiß ich für eine Generation, sondern das ist die Mannschaft des FCK. Und wir wären ja fahrlässig mit der Situation umgegangen, wenn wir gesagt haben, auf Platz 15, wir machen das so weiter, wir sind zufrieden mit dem Leistungsstand, sondern wir wollen und müssen auch diesen Leistungsdruck von innen noch mehr erzeugen, um noch mehr Prozente aus unseren Jungs rauszukitzeln. Ich glaube, das haben sie auch verstanden, das haben sie auch so angenommen und haben das voll mitgezogen. Und das ist im Trainingslager zu erkennen, dass man sich nicht immer in den Armen liegt, wenn jetzt mein Konkurrent vor mir spielt. Das ist ja normal. Sobald ich auf den Platz komme, muss ich um meinen Platz fighten. Aber außerhalb des Platzes, dann können die Jungs doch trotzdem miteinander einen Kaffee trinken oder ein Bierchen trinken oder was essen gehen. So war das früher, so ist das heute und so wird das auch in Zukunft sein. Es wird einfach keine Stammplatzgarantie geben. Deswegen war die Situation beim Terence so auch, als er auf uns zukam und sagte, die Konkurrenzsituation, die hat er jetzt wahrgenommen, er möchte da was anderes machen, er möchte da nicht mitgehen und das ist auch völlig legitim. Also jeder hat so seine Sicht der Dinge. Wir haben den Verein, wir haben die Spieler, wir haben die Berater. Und die Berater machen auch ihren Job und platzieren ihre Spieler auch bei anderen Vereinen, so wie das bei uns auch gemacht wird. Also es ist ein ganz normaler Vorgang im Business und beim Traditionsverein wird es natürlich nochmal ganz emotionaler gesehen.
Bleib mal kurz bei Terence mal unter uns. Die Entscheidung für den SV Waldhof bei dieser Vergangenheit zwischen diesen beiden Clubs und zwischen den beiden Fanlagern. Hast du da eine Meinung zu oder ist das einfach das Business, das Geschäft, wie ja auch Terence das gesagt hat?
Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Das bewerte ich nicht. Jeder muss gucken aus familiärer Sicht, als Familienvater-Sicht. Klar, ich bin selber Familienvater. Dann ist das ein Stück weit nachvollziehbar. Inwieweit jetzt jeder das für sich entscheiden muss, das muss der jeweilige für sich entscheiden. Der Terence hat das für sich so entschieden und kam mit dem Wunsch auf uns zu. Und es gab bestimmte Prämissen einzuhalten, egal von welchem Club. Und das ist dann passiert und dann ist das so vonstatten gegangen.
Noch eine Frage im Hinblick auf diese Kaderumstrukturierung, so möchte ich das mal bezeichnen. Killy bei XCOM fragt, wie bewertet Thomas die Änderung im Teamgefüge mit den vielen Neuzugängen, dem Abgang von Terence Boyd und wie sehr beeinflusst der Gedanke an das Teamgefüge und die Mannschaftshierarchie die Transferpolitik?
Naja gut, eine Hierarchie bildet sich ja auch immer auf dem Platz, ne? Als allererstes. Und wie gesagt, wir hatten ja in der Vorrunde jetzt, sagen wir mal, suboptimale Ergebnisse, auch wenn wir am Anfang spektakuläre Ergebnisse erzielt haben. Vielleicht war der ein oder andere ein bisschen geblendet dann durch die Spektakel. Ja, mir ist ja immer noch ein 1-0 ein dreckiges lieber als ein 3-3, weil beim 1-0 habe ich 3 Punkte, beim 3-3 habe ich nur 1 Punkt. Ich habe zwar 3 geschossen, habe aber auch 3 gekriegt. Wir wissen ja, wo wir da ansetzen müssen. Aber die Hierarchie bildet sich einfach. Das ist nichts Neues, dass wer Leistung bringt, der muss auch kein Großredner sein in der Kabine. Da geht voran. Und deswegen haben wir ja auch gar nicht proaktiv, nochmal auf Terence zurückzukommen, daran gedacht, dass er uns verlassen wollte oder sollte, weil er hat 15 Spiele in der Vorbereitung gemacht. Also da gab es andere Spieler, die viel weniger Spielzeit gehabt haben, die jetzt nicht proaktiv auf uns zugekommen sind und wollen den Verein wechseln. Aber jeder hat da ein anderes Empfinden, eine andere Sicht der Dinge und die Hierarchie bildet sich auf dem Platz und jeder muss ja vielleicht schnellstmöglich wieder auf die Basics zurückkommen, die uns vielleicht ein Stück weit dann in der Vorrunde im letzten Willen, den letzten Hunger, ne, den letzten Schritt nochmal wieder zurückbringen, dass jeder sagt, okay, ich habe zwar hier meine Verdienste, aber das ist Vergangenheit und alle fangen jetzt bei Null an. Jeder muss wieder bei 100% seine Leistung bringen, dann wird er auch wieder spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier irgendeiner eine Burg aufgebaut hat und hat gesagt, okay, die Neuen haben hier eine Stammplatzgarantie oder der Alte, weil er das und das erreicht hat, sondern die Besten fahren mit, die besten 20 und die besten 11 sollen anfangen für das jeweilige Spiel. Und das ist immer das Ziel, die bestmögliche Mannschaft für den Verein dann auf den Platz zu schicken.
Der Kader, du hast es eben angedeutet, 30 Leute, das sind Stand jetzt immer noch plus 3, was die Anzahl vor der Winterpause angeht. Ist da noch daran gedacht, auch vielleicht aus finanziellen Gründen den ein oder anderen, wenn sich denn Vereine melden, abzugeben? Oder könntest du theoretisch oder könntet ihr theoretisch auch mit diesem 30er-Kader in diese komplette Rückrunde rein?
Also wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und selbstverständlich haben wir die Zahlen im Blick und arbeiten immer daran an der bestmöglichen Konstellation. Und ich habe es ja vorhin schon mal betont, dass das Fenster noch einige Zeit auf hat. Also ich gehe davon aus, dass die ein oder andere Bewegung noch reinkommen wird und wir auch so geplant haben, dass wir auch wenn jetzt ein Spieler nicht oder keiner mehr auf uns zukommen wird, dass wir dann unter Druck geraten würden. Das ist nicht so. Wir haben bei den 30 Mann 4 Torhüter dabei. Das muss man auch berücksichtigen. So im Trainingslager haben wir ja angefangen, da waren 3 angeschlagen, da waren die 3 schon mal weg. Dann nimmst du die 2 Torhüter weg, die 3 angeschlagen, dann hast du noch eine Sperre wie mit Aremu und dann vielleicht noch eine Influenza, was im Moment ja auch viel rumgeht, eine Erkrankung. Und dann sieht man, wie der sogenannte XXL-Kader schnell verschlankt wird. Natürlich wollen wir eine homogene Truppe zusammen haben, eine Truppe, die als Einheit auf den Platz geht, die weiß, um was es geht. Und ich brauche das nicht noch extra betonen. Die Jungs wissen, um was es geht. Wir sind auf Platz 15, das heißt Abstiegskampf so schnell wie möglich punkten. Aber auch wenn wir in Pauli verlieren sollten, dann sind wir nicht abgestiegen. Und auch wenn wir da gewinnen sollten, sind wir nicht gerettet, sondern die Saison. Rückrunde sind 17 Spiele. In Adam Riese mit den 3-Punkte-Regeln sind wir bei 51 Punkte. Davon sollten wir mindestens die Hälfte erzielen, dann bist du sicher in der Liga und kannst dann weiter planen. Also man sieht, wie schnell von heute auf morgen ein Sieg, eine Niederlage, kann es noch dramatisiert werden. Ein Sieg kann es wieder entschleunigt werden. Wir wollen das nicht. Wir wollen versuchen, mehr an unsere Leistungsgrenze und vor allem kontinuierlich dran zu kommen, als wir das in der Vorrunde geschafft haben.
Anfangsprogramm St. Pauli, du hast es angedeutet, dann gegen Schalke. Dann kommt das Pokalspiel bei Hertha BSC. Das ist ein Zweitliga-Konkurrent. Da gibt es auch im Umfeld, was die Fanerwartungen angeht, Zweitligist, das ist eigentlich ein gutes Los. Wie wichtig wäre es denn gerade in diesem Zusammenhang, du hast auch die Finanzen oder Wirtschaftsunternehmen angesprochen, wie wichtig wäre es denn, da nochmal eine Runde weiterzukommen?
Ja, nicht nur aus sportlicher Hinsicht, sondern auch finanzieller Hinsicht natürlich wichtig, aber auch vom Image, ne? Auch für die Jungs. Und wenn man sieht, wie die Konstellation dieses Jahr im Pokal ist, also da ist schon großer Anreiz und eine große Möglichkeit, relativ weit zu kommen. Wer hat das denn schon mal mitgemacht oder erleben dürfen? Ne? Also das allein schon. Aber klar, wir haben ja auch nie einen Pokal in den finanziellen Planungen drin gehabt, deswegen hat uns die letzte Runde da auch nochmal einen Mehrwert reingespielt und uns ein bisschen Luft gegeben. Und das würde die nächste Runde noch mehr erreichen. Aber es geht ja erstmal als Sportler und für die Sportler oder für die Mannschaft darum, was zu erreichen. Ne? Das ist genauso auf dem Platz am Wochenende in einer Punktsituation, in einer normalen Tabelle dann so schnell wie möglich zu klettern, aber auch in einem Wettbewerb, dem man ja in ein paar Spielen dann so weit kommen kann. Das haben, glaube ich, noch nicht so viele mitgemacht, eventuell mal in einem Halbfinale des DFB-Pokals stehen zu können.
5 Neuzugänge sind gekommen, Außenbahnspieler, Offensivspieler, Mittelfeldspieler, jetzt zuletzt mit Philipp Karloc, dann ein Abwehrspieler. Wir hören mal auch Dimitrios Gramotzis, was er zu diesen Neuzugängen sagt.
Grundsätzlich erstmal muss ich sagen, dass die Jungs sehr gut in der Gruppe angekommen sind und auch sehr gut aufgenommen sind, aber auch von sich aus auch alles dafür tun, dass sie schnell integriert werden. Darüber hinaus haben wir die Inhalte, die wir auch im Trainingslager trainiert haben, diese defensive Kompaktheit, engere Abstände, aber trotzdem aggressiv zu sein, nicht in Passivität zu verfallen, denke ich, auch mit den Jungs gut trainiert haben. Die neuen Spieler haben, denke ich, das auch, ja, so gut es geht in dieser kurzen Zeit auch mitgenommen.
Wem traust du, Thomas, denn zu, jetzt unabhängig von Spielern, die praktisch Leute ersetzen müssen wegen Rot oder wegen Verletzung, wem traust du von diesen 5 denn zu, dass sie tatsächlich ernsthaft direkt funktionieren, dass sie direkt Startelf spielen könnten? Wahrscheinlich allen 5, sonst hättest du sie nicht geholt, oder?
Naja, klar, also wir haben ja auch, und ich betone das immer wieder, es wird mir zu viel über die Neuen gesprochen, auch unsere aktuelle Mannschaft, ne, die sogenannten Platzhalter oder älteren Spieler, wenn ich jetzt mal den Andi Lute rausnehmen darf, der sich unserem Fabi Heck da im Trainingslager auch angenommen hat, im Torwarttraining, weil wir dann manchmal in 2 Gruppen trainiert haben, dass einmal eine separate Torwartgruppe und die anderen hatten dann das Spiel vor mitgemacht, sich den Fabi geschnappt hat, den ein paar Sachen an die Hand genommen hat. Also auch die etablierten, ob das ein Zucki, ein Krausi, ein Jean ist, die haben auch super schnellen Draht zu den neuen Spielern bekommen. Klar, haben wir ja auch gesagt, wir wollen nicht mal in eine Drucksituation kommen, dass wir irgendwo Nachlässigkeit haben und wir sind flexibel, ob das mit einer Dreierkette ist, mit einer Viererkette. Das hat der Boris ja, Tomiak ja auch schon betont, in dem Bereich Profi musst du eigentlich jedes System beherrschen können und deshalb wichtig, dass wir auch verschiedene Systeme spielen können, dazu auch die jeweiligen Spielertypen haben. Chance Simakala ist einer, der auf der 10, der auch auf beiden Außenflügel, aber auch als Doppelspitze spielen kann. Ne? Meistens kommt er über die linke Seite. Aaron Opoku nehme ich mal jetzt als Neuzugang mit rein noch, weil der ja die Hälfte der Vorrunde auch ausgefallen ist mit seiner Knieproblematik. Das sieht im Moment sehr gut aus und auch sehr gestärkt aus seiner Reha-Phase da rausgekommen ist. Das war ja auch ein Faktor, der uns in der Vorrunde gefehlt hat. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber da haben wir dann schon mal eine 1-zu-1-Lösung, sollte der eine nicht können oder der andere können. Ne? So ist es mit Dixon. Dixon ist ein unheimlich positiver Junge, der strahlt den ganzen Tag, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne da ist, er ist immer gut drauf, der freut sich mit den Jungs auf dem Platz stehen zu dürfen und gibt einfach Gas, dieses freie, frische, das bringt uns einfach so ein bisschen noch Unberechenbarkeit rein. Er kann auch über die Außenposition kommen, ist aber auch ein gelernter Mittelstürmer, kann auch alleine oder in der Doppelspitze spielen. Und so haben wir jetzt mit Kalec nochmal die Möglichkeit bekommen, auf der Doppel-6 auch nochmal eine Konkurrenzsituation zu bekommen, weil Aramoya ja auch noch 2 Spiele wegfällt. Ja, und Jule quasi das einzige Profil war, was wir jetzt im Kader haben. Jetzt haben wir da die Konkurrenzsituation auch, dass sich beide duellieren müssen. Der eine hat keinen Vorsprung, weil er neu ist, sondern der andere kann genauso Gas geben. Also das liegt ja an den Jungs, unter der Woche zu zeigen, Trainer, ich will in der Mannschaft, will im Team, will dabei sein. Filip Stojkovic genauso. Das ist mit seiner Spielart, siehst du schon, dass es ein cleverer Junge ist. Der weiß in der Box, wo er sich hinzubewegen hat und wie er die Tore zu machen hat. Und er weiß aber auch, dass er bei uns natürlich auch gegen den Ball mitarbeiten muss. Und so hat jeder, Frenkie hat jetzt ein bisschen Probleme gehabt in der einen Woche, Frenkie Ronstadt mit einer Zerrung. der kann beide Seiten spielen. Wir hatten ja auch den ein oder anderen Ausfall mit Erik, der länger ausgefallen ist, mit Shaw, der die ein oder andere Sache gehabt hat. Und da sind wir dann auch schon wieder einiges breiter aufgestellt, um nicht Angst haben zu müssen, dass wir da irgendwo unter Druck rühren.
Heißt das, Frage mal von mir, bei diesen 5 Neuzugängen, dass die Spielzeiten, ich habe jetzt die Trainingseinheiten und auch das Trainingslager nicht so genau beobachtet, dass die Spielzeiten für die Spieler, die da sind, Hanslik, Herrscher, Durm, Zuck und so weiter, dass die sich nicht unbedingt erhöhen werden? Oder können die, oder was hast du für einen Eindruck, greifen die wieder so an, dass sie jederzeit auch eine Alternative sind?
Nein, also wir haben ja gerade die Problematik der Verletzungen besprochen. Philipp Herrscher musste ja verletzungsbedingt aus dem Trainingslager abreisen. Er hat ja immer noch seine Hüftproblematik. Da wird jetzt länger in der Reha sein und wird einen richtigen Aufbau machen, um dann wirklich topfit zurückzukommen. Das ist das Ziel. Da können wir jetzt zeitlich kaum eine Prognose geben, ob das 3, 4, 5, 6 Wochen sein werden. Er wird die Zeit bekommen und dass er halt hoffentlich dann auch wieder im topfitten Zustand zurückkommt, weil er dann selber auch für sich entschieden hat, das ist im Moment nichts Halbes, nichts Ganzes. Er muss wieder an sich und den Körper dann glauben können, muss dann auch mit voller Überzeugung dann auch im Training und beim Spiel auflaufen können. Erik Durm war länger raus, war jetzt auch mit einer Grippe flach gelegen, ist sich jetzt auch wieder am Rankämpfen. Aber man sieht ja da, ne, wenn du das Trainingslager dann verpasst oder die 2 Wochen Vorbereitung, dann fehlt dir ja auch schon ein bisschen was und das musst du erst wieder aufholen. Deswegen sehe ich da immer eine Möglichkeit. Es gibt immer Situationen in der Saison, die verdammt lang ist, gerade in der Rückrunde auch, wieder mit Sperren, mit Verletzungen, mit Krankheiten. Das ist jedem Zuki hat gut trainiert, hat auch seine Einsätze bekommen in den Testspielen. So ist es bei jedem. Also es geht ja nicht, und das muss man auch wieder ganz klar betonen, es geht ja nicht gegen jemand, auch nicht persönlich, sondern es geht rein um den Erfolg des Vereins. Ne? Wir müssen ja bewerten, oder wir bewerten das Fußballerische, das Leistungsmäßige, wer oder der Trainer muss ja aufstellen nach Leistungsmäßig, aber nicht nach der Persönlichkeit oder nach der Empathie, wen mag er nicht, sondern da geht es einfach wie in der Schule auch, bist du versetzungsgefährdet oder nicht.
Entscheidend ist, alte Fußballweisheit, aber auf dem Platz, und da steht ihr auf Platz 15, 18.
5 Euro ins Phasenschwein.
Genau, gell? Ja, mach ich dann später. 18 Punkte, das ist ein Punkt auf Rostock, die stehen auf dem Relegationsplatz. Passend dazu möchte ich gerne noch eine Frage von Thomas Brüning, der sich per Mail an unseren Newsletter gewandt hat, sebastian.zobel@swr.de. Ich würde gerne von Herrn Hengen wissen, ob er in seiner Laufbahn als Fußballfunktionär schon mal eine derart druckbehaftete Situation erlebt hat und wie er mit der psychisch hohen Belastung umgeht. Hat er als Spieler mal eine vergleichbar druckhafte Situation erfahren? Was hat er aus dieser Situation gelernt? Danke und viele Grüße aus Brandenburg. Auch dort hört man den FCK und verfolgt ihn.
Super, super. Erstmal vielen Dank auch, dass wir überall die Fans weit verstreut haben. Und klar, das hatte ich als Spieler, das hatte ich als Funktionär. Ich glaube, da hätte ich hier gar nicht anfangen dürfen. Als ich in der Zeit hierher kam, waren wir mit einem Bein in der 4. Liga. Und natürlich sind das Druck- und Stresssituationen, aber das ist halt unser Job, A, damit umzugehen und B, halt, was in unseren Möglichkeiten ist, das Bestmögliche zu versuchen. Und so habe ich hier auch meinen Job angetreten und so habe ich auch das Umfeld und die Mitarbeiter wahrgenommen, dass hier alles versucht wird, um erfolgreich zu arbeiten. Das tun wir auch in diesem halben Jahr genauso wie im Halbjahr davor und mit dem Halbjahr davor auch. Wir versuchen immer das Bestmögliche rauszuholen. Deswegen ist vielleicht bei dem Laien ein bisschen Verwunderung jetzt dieser totale Umbruch. Das ist ein normales Transferfenster. Klar ist im Winter jetzt ein bisschen mehr Aktivität als normal. Normalerweise holst du 1, 2, maximal 3. Je nach Verletzungssituation, je nach Kadersituation, je nach sportlicher Situation. Wie gesagt, dieses Jahr war die sportliche Situation eine schlechtere. Deswegen musste man da ein bisschen mehr reingreifen. Aber diese sogenannten Umbrüche, dann hättest du ja im Sommer auch einen Riesenumbruch gemacht schon, weil da haben wir ja auch schon einige Transfer getätigt gehabt. Das Sommerfenster davor auch. Und im Winter hat man in der letzten Saison halt nur einen kleinen Transfer oder kleinere Transfers gemacht, weil es halt nicht vonnöten war. Und so muss man das halt dann auch einschätzen.
Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt in so einer Pause, jetzt sind 5 neue schon da, euch zusammensetzt, Dimitrios Gramotzis, Enis Hairi wollen wir nicht vergessen, den wollten wir eigentlich auch einladen, der steckt noch irgendwo zu Hause in Stuttgart fest bei diesen...
Der ist nicht weggekommen, also nicht ganz so gut wie du geschafft, der ist gar nicht rausgekommen.
Ja, wünschen wir alles Gute, dass er es rechtzeitig schafft, um nochmal nach Hamburg zu kommen, aber das wird, denke ich mal, gelingen. Den werden wir auf jeden Fall aber auch mal einladen für unseren Podcast. Ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr drei, der Trainer ist ja auch noch nicht so lange da, Enis zwar jetzt schon etwas länger, wenn ihr drei solche Gespräche habt, wie kann man sich das vorstellen? Kommen dann die Berater, sind da 28 pro Tag, die irgendwelche Spieler anbieten? Erzähl mal, wie das so abläuft in so einer kurzen Winterpause.
Nein, das ist ja bei jedem Trainer, ich will nicht sagen gleich, aber ähnlich. Du hast ja deinen Kader, du hast deinen Schattenkader. Du hast ja übers Jahr diese kompletten Gespräche. Dann muss man ja sagen, diese zwei Transfers im Winter, wo wir jetzt Frenkie Ronstadt und Dixon Abiyama fest verpflichtet haben, das waren ja eigentlich Vorgriffe, die waren ja eigentlich für den Sommer geplant. Mhm. Ne, und das hat man ja auch schon Monate vorbereitet. Dann ergeben sich Situationen und Möglichkeiten, um es dann doch schon im Winter zu machen. Und dann setzt man sich, so wie dieses Jahr geschehen, was auch aber Usus ist, man sitzt ja sowieso einmal in der Woche oder im Quartal auch zusammen und hat dann nach der Vorrunde oder nach der Rückrunde hat man ja auch immer seine Analysen, spricht die Dinge durch, was gut war, was schlecht war, wo wir uns verbessern müssen, wo wir uns verbreitern müssen, wo wir was ändern müssen. Und dann geht man die Punkte durch und der Trainer ist dann erstmal raus, weil der das Sportliche bewertet und wir dann, der Enis und ich, dann jeweils, der eine hat zu der einen Agentur einen besseren Draht, der andere zu der anderen Agentur einen Draht. Aber man ist ja über eine Saison, also das ganze Jahr hört ja nie auf. Es ist ja, für uns ist das Transferfenster immer auf, weil schließt das Wintertransferfenster, muss ja schon wieder das Sommertransferfenster vorbereitet haben, wenn das noch schon im Jahr davor oder im Halbjahr davor gemacht hast, dann sind dann die finalen Dinge, die dann noch vorantreiben, plus die Dinge, die dann kurzfristig aufploppen. Also für uns ändert sich da nichts und dann wird sich mal auf dem Kaffee mit dem Berater getroffen, mal auf dem Kaffee mit dem Spieler, mal telefoniert der Trainer mit dem jeweiligen Spieler, der interessant ist oder der sich vorstellen könnte, zu uns zu kommen. Und dann ist das auch wie bei uns auch, dann kriegst du auch mal eine Absage. Ne? Das muss man dann auch sportlich nehmen, genauso wie man sich freut über eine Zusage. Und so ist es ja auch bei uns. Das ist halt Business, wenn du mit dem Spieler verlängerst. Umgekehrt will der ein oder andere Spieler, so wie bei Terrence, der will nicht bleiben, der will dann gehen oder früher gehen und ein anderer will gar nicht verlängern. Und das ist quasi Business as usual und der eine Berater ist mit 2-3 Kollegen am Tisch, der andere ist allein da. Manchmal hast du, das hatte ich auch schon in einer Woche, 2 oder 3 verschiedene Agenturen, die den gleichen Spieler vertraten
wollen
haben.
Alle verdienen.
Da musst du, vertreten haben, genau, da musst du erstmal rausfinden, wer ist jetzt tatsächlich derjenige, der das aktuelle Mandat hat. Aber da gibt es schon manche interessante Geschichten.
Ja. Ist denn in der letzten Zeit viel an den Finanzen gescheitert bei Spielern, die ihr eigentlich haben wolltet?
Na gut, teilweise. Ne? Also wir sind halt in einem bestimmten Raster und es gibt immer noch viele, viele Vereine oder eine Liga, die drüber ist, plus die internationalen. Also man weiß ja auch, wo wir in welches Regal halbwegs greifen kann. Deswegen waren wir auch in der Vorrunde ein bisschen überrascht, als Almar Touré aufkam. Das wäre ja nie unser Regal gewesen. Und weil es dann so ergeben hat, wie es sich ergeben hat im Sommer, dass ich da ein paar Sachen... nicht ergeben haben für ihn und für uns war das gut, dass wir ihn dann für unsere Kategorie dann auch verpflichten konnten. Deswegen waren wir so happy, dass das damals geklappt hat. Das sind aber die Ausnahmen, weil das sind normalerweise alles Luftschlösser mit verschiedenen Personalien, die wir alle gerne im Kader hätten, aber die halt nicht realisierbar sind.
Bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz noch, in welches Regal geht der dein Blick hier noch bis zum Transferschluss? Gibt es da mal so einen kleinen Hinweis? Du weißt, wir sind ja Journalisten, wir wollen ja immer mal vielleicht eine kleine Neuigkeit haben.
Da kann man ja offen
genau.
reden.
Es hören ja keine Leute zu, außer in Brandenburg.
Genau. Nein, wir sind ja immer am Markt und am Ohr und kriegen ja auch viele Tendenzen mit und werden jetzt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Also wenn nichts mehr passiert, sind wir weder auf der einen noch auf der anderen Seite traurig. Wir denken, dass wir so einen konkurrenzfähigen Kader für die Rückrunde zusammen haben. Die Jungs haben Bock, das haben sie auch gezeigt im Trainingslager. Und auch diese Woche wieder, aber ja, wir werden sehen, ist, wie gesagt, man muss da von Tag zu Tag gehen, denn am 1.2. schließt das nicht, in der Regel ist es am Ende der Transferphase nochmal richtig hektisch und wird dann nochmal richtig intensiv, weil die eine oder andere Bewegung dann doch kommt, die du nicht voraussehen kannst, das ist halt leider so in dem Fußball, manchmal geht es dann in eine ganz andere Richtung und da muss man halt für alles gewappnet sein und ja, da werden wir uns auch dafür aufstellen und parat sein müssen, du musst das Handy immer an haben, der Akku muss voll sein, dass du dann auch bis zum letzten Tag auch alles abwickeln könntest, wenn du es wolltest.
Und das hat mir mal der Kollege Christian Heidel von Mainz 05 vor vielen, vielen Jahren verraten. Gegen Ende werden die Spieler dann meistens noch ein bisschen preiswerter, weil es gibt tatsächlich Vereine, die dann auf den letzten Drücker unbedingt noch den einen oder anderen loswerden wollen. Aber genau.
Da hat er nicht Unrecht. Er hat viel Erfahrung, das weiß der besser wie ich.
Dann warten wir mal ab, was alles noch passiert, bis das Fenster tatsächlich schließt. Wir haben eine neue Aktion und die nennt sich
das Betze-Freundebuch.
Das wollen wir auch mit dir mal kurz durchgehen. Es sind 5 Fragen bzw. 5 Antworten erwarten wir von dir. Zunächst mal mein Lieblingsessen.
Boah, ich esse ja fast alles. Also,
geht's dir wie
Sauerbraten. Sauerbraten esse ich sehr gerne.
Sehr gut. Rheinische Art, das hat nämlich schon mal einer gefragt. Da habe ich nämlich.
Genau, Rheinische Art mit Brenten drin, die habe ich da im Westen, in Aachen, in meiner Zeit schätzen gelernt. Ja. Und dann aber eine schöne dicke Pommes dazu. Die gibt es ja auch
Pommes.
Da oben.
Ach so, keine Klöße?
Ja, das ist eine rheinische Art, genau, da gibt es die breiten Fritten, heißt das ja da oben, mit einer Fritte, einer schönen breiten Fritte dazu. Habe ich so auch noch nie gehabt, aber ich muss sagen, ihr müsst das mal probieren, ist sehr lecker.
Ich versuch's mal, aber ich krieg Ärger mit meiner Frau, glaube ich. Meine Lieblingsmucke?
Boah, das ist sehr, sehr schwer. Da habe ich also auch ein breites, gefächertes Spektrum. Aber so die alten Sachen, ich habe es nie geschafft auf ein Depeche Mode Konzert. Ich habe x-mal Kahn gehabt und jedes Mal war da ein Spiel oder ein Turnier oder was anderes dazwischen. Also das wäre nochmal ein Traum, wenn ich das nochmal schaffen würde, die Jungs. Sind ja leider nicht mehr vollzählig, aber doch nochmal auf dem Konzert erleben zu können.
Ja, sind wirklich gut. Ich habe sie, glaube ich, sogar 2-3 Mal gesehen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber die sind ja noch unterwegs, auch in etwas verringerter Anzahl. Diese Superkraft hätte ich gerne.
Boah, diese Superkraft.
Ich kann mal so einen kleinen Tipp geben. Ja. Euer Keeper hat gemeint, fliegen, was natürlich sehr gut ist. Für einen Torhüter.
Fliegen ist auch nicht schlecht, aber ja, wenn man Dinge voraussehen könnte, ne? Wenn man so den Blick in die Glaskugel, das wäre schon mal ganz gut, weil wir wissen ja alle, wir versuchen ja die Entscheidung mit bestem Gewissen und Gewissen zu treffen, aber du weißt ja natürlich dann erst im Nachhinein, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung
ist. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man nicht in die Zukunft schauen kann.
Da hast du recht.
Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Auch, ich glaube, Michael Jordan, der war in meiner Zeit schon einer der größten Sportler überhaupt und wie der halt diesen Ehrgeiz auch da immer hochgehalten hat oder Tiger Woods, das sind so Persönlichkeiten aus in ihrem Sport über Jahre immer auf Top-Niveau waren, nie zufrieden waren. Solche Persönlichkeiten zu treffen, wie sie es geschafft haben, sich immer wieder zu motivieren, obwohl sie die meisten Titel oder genug Kohle verdient haben, immer wieder diesen Antrieb zu haben, das würde mich schon mal interessieren, wie sie das dann immer wieder geschafft haben.
Letzte Frage, wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt, gut, hat sich bei dir so ein bisschen erledigt, du bist Funktionär geworden, aber gab es damals als aktiver Fußballer, gab es da einen Plan B oder wolltest du immer in diesem Fußballbereich bleiben?
Also wie das so ist in der Schule, klar, Fußballprofi und da gab es nichts anderes, Plan B gab es nicht. Klar, ich habe eine Ausbildung gemacht bei unserem damaligen Sponsor Sektkellerei Schloss Warenheim als großen Außenhandelskaufmann.
Ich dachte als Verkoster.
Die haben mich leider auch nicht oft gesehen, weil ich viele Lehrgänge hatte und viel mit dem Fußball unterwegs waren, aber hatten da riesen Verständnis. Ich müsste jetzt überlegen, glaube als später nochmal so Richtung Polizei gedacht, aber nicht wirklich, könnte dir heute nicht sagen, welchen Berufswunsch ich tatsächlich gehabt habe, weil mir mein Job absolut immer noch sehr, sehr viel Spaß macht, in seinem Hobby nach wie vor arbeiten zu dürfen, ist ein Da muss man dankbar sein, dass wir da unterwegs sein darf. Also deswegen, ich kann mir im Moment keinen besseren Job vorstellen.
Bleibt da auch die Zeit, wir sind durch mit dieser Nummer, bleibt da auch die Zeit, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken? Ich spreche die Handball-EM an. Guckst du dir das an, wenn du Zeit hast?
Klar, ich gucke mir fast alles an. Meine Frau dreht da immer durch. Wenn ich mal zu Hause bin, dann läuft jede Art von Sport, ob das Handball ist, ob das Skispringen ist. Weil man halt einfach verbunden ist auch mit der Nationalmannschaft oder mit den Leistungssportlern und kennt ja auch den einen oder anderen auch beim
Wollte ich gerade sagen, zumal David Späth aus Kaiserslautern ja jetzt mit Andreas Wolf da im Tor steht und souverän hält. Also das sind auch Jungs, die haben auch so ein bisschen Vorbildcharakter, finde ich immer, was so die Motivation, was das, auch wenn man mal zurückliegt, was diesen Zusammenhalt angeht. Ich glaube, da kann sich auch der Fußball so ein bisschen ab und zu mal was dran abschauen. Haben wir ja schon beim Basketball drüber geredet, als die so
100%, also auch die Belastungssteuerung, wenn dann bei uns gejammert wird bei einer englischen Woche, ne, wenn die Eishockey-Mannschaften nimmst, die teilweise alle 2-3 Tage auch spielen auf dem Eis, was normal ist. Man darf nicht immer alles vergleichen, aber ich finde das schon gut, dass man dann auch mal immer Tellerrand hinausguckt und sagt, guck mal, es geht noch viel, viel schlimmer. Oder ein Tennisprofi, der natürlich, wenn er nicht ganz in der Top Ten ist, sich alles selbst erarbeiten muss selbst die Sponsoren ranschleppen, muss selbst die Organisation der Hotels, die Flüge. Ne? Also da sieht man auch, dass man selbstständig viel, viel Sachen erledigen kann, was den Jungs beim Fußball schon viel abgenommen wird. Aber dann kann man ja auch ein Stück weit Verantwortung dann auf dem Platz verlangen, denke ich.
Thomas, zum Schluss möchte ich ganz gerne noch eine Nachricht, die uns erreicht hat von Sebastian Adam, an dich weiterleiten. Ist ein bisschen länger. Bis vor etwas mehr als 2 Jahren hatte ich beim Gedanken an den Abstieg 96 immer 2 Bilder im Kopf. Einmal den weinenden Andi Brehme im Arm von Rudi Völler und einmal Thomas Hengen direkt nach Abpfiff der Partie in Leverkusen auf dem Rasen liegend und emotional am Ende. Ein Bild, das sich vermutlich in all den Jahren und trotz des Fußballwunders vor 25 Jahren in das kollektive Gedächtnis der FCK-Fans gebrannt hat. Thomas Hengen ist es aus meiner Sicht gelungen, dieses Bild zu überschreiben. Er hat den FCK wiederbelebt und ist das Gesicht der Versöhnung mit den Fans. Ich rechne ihm hoch an, dass er das Wagnis eingegangen ist, erneut zu scheitern. Damit hat er sich aus meiner Sicht das Vertrauen erarbeitet, dass es aktuell gilt, zurückzuzahlen. Ich möchte Thomas Hengen an dieser Stelle einfach einen Riesendank aussprechen und wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg für die Rückrunde, schreibt Sebastian Adam. Schön, oder?
Ja, erstmal vielen Dank für das Vertrauen, aber das haben ja auch hier alle unsere Mitarbeiter, ne, die Mannschaft, der Trainer, unsere Fans, dass nach wie vor unglaublich dieser Support ist, bei jedem Heimspiel, aber auch bei den Auswärtsspielen. Wir haben jetzt schon wieder gehört, wir haben fast an die 10.000 Karten in Berlin wahrscheinlich Unterstützung von über 10.000, das ist einfach phänomenal. Und was heißt zurückgeben oder Versöhnung? Ich finde das, wie gesagt, nur als Privileg und sonst wäre ich ja, glaube ich, damals auch nicht hergekommen, wenn ich dieses Potenzial dieses Vereins auch nicht erkannt hätte, hierher zu kommen mit den Fans im Rücken, was da alles möglich ist. Und das ist es halt. Das gilt es jetzt halt auch für die Rückrunde. Wieder aufbauen, nicht gegen eine Person, gegen Trainer, Spieler, Funktionäre, Fans, wie auch immer. Das ist nichts Neues. Der FCK war immer stark, wenn sie zusammengerückt sind, zusammengehalten haben. Und deswegen bin ich auch überzeugt, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass wir auch die Saison für uns so gestalten und einen sicheren Platz dann auch in der Liga erreichen werden.
Aber es ist ein schmaler Grat. Das Pendel, das schlägt gerade bei den FCK-Fans in beide Richtungen immer sehr schnell aus. Wir wünschen auf jeden Fall dir, der Mannschaft, alles Gute, einen gelungenen Rückrundenstart. Zunächst beim FC St. Pauli, dann Freitagabend gegen Schalke, wieder Flutlichtspiel, also Abendspiel. Zum Schluss noch der Hinweis auf dein FCK. Das Ganze mit Bildern nach jedem Spiel des ersten FC Kaiserslautern auf swr.de Sport. Und ich darf euch noch das Sportschau-Bundesliga-Update ans Herz legen. Das gibt's dann auch jeweils vor und nach den Spieltagen. Bundesliga hat ja auch wieder angefangen, eine Woche nach der zweiten Liga. Thomas, vielen Dank, dass wir noch ein Zeitfenster gefunden haben. Vielen Dank auch an alle, die sich beteiligt haben mit ihren Fragen, mit ihren Äußerungen. Es waren Unmengen von Fans, die uns hier erreicht haben. Wir konnten leider nicht alle vorlesen, aber gerne dran.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch das Schöne, was beim Traditionsverein mitspielt, dass natürlich alle mitfiebern.
Genau.
Deswegen ist ja auch das Pendel, das dann stärker ausschlägt. Aber ich möchte kurz noch in eigener Sache noch mal kurz einen Hinweis
Sehr
geben
gerne.
Für alle Jungs und Mädels oder Leute, die auf Insta unterwegs sind. Falls euch ein Thomas Hengen anschreiben sollte, das bin nicht ich, ne? Weil ich bin nicht im Internet, weder auf Facebook noch auf Insta. Das ist dann ein Synonym, der meinen Namen dann benutzt. Ich habe das ja gelernt, das darf man heutzutage auch machen, solange keine Straftat besteht. Mhm. Aber nicht, dass ihr meint, ihr werdet von mir angeschrieben oder so weiter. Ich bin nicht auf Insta. Das nochmal kurz auf Hinweis. Vielen Dank, dass ich das sagen durfte.
Nein, sehr wichtiger Hinweis. Ich bin ja auch schon etwas älter und bin auch nicht immer unbedingt damit einverstanden, wie sich das Ganze auf diesen sozialen Medienbereichen entwickelt. Aber gut, ist halt so. Kann ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr ändern. Okay, Thomas, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die offenen Worte und die Zeit, die wir gefunden haben. Und nochmal der Hinweis, Enis Hariri ist nicht aus dem Blick. Er war halt heute und auch gestern
jederzeit, das lag nicht
leider,
an uns.
Leider nicht greifbar. Aber der technische Direktor ist natürlich auch jederzeit bei uns im Podcast willkommen. Ich bin mir sicher, dass wir noch im Laufe der Rückrunde ein kleines Fenster finden werden. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an deine Crew da oben auf dem Betzenberg und euch, wie gesagt, einen guten Start beim FC St. Pauli.
Dankeschön.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!